Einen schönen guten Morgen zusammen. Ich freue mich, hier zu sein. Ich wurde gebeten, mich nochmal vorzustellen. Das mache ich gerne. Ich heiße Linda Hennig, bin jetzt seit dem 1. September in der Stadtmission in Friedberg als Pastorin angestellt. Und ich war davor 8 Jahre im Süddeutschen Gemeinschaftsverband in Schwäbisch Hall als Kinder- und Jugendreferentin. Und davor habe ich meine Ausbildung, mein Studium auf St. Kaschona gemacht. Das heißt, es ist jetzt hier in einer Kaschona-Gemeinde mehr oder weniger wieder mein so ein Heimspiel und ist richtig, richtig schön, jetzt wieder im CGW, im Kaschona-Gemeinschaftswerk unterwegs zu sein und jetzt in diesem Zug auch euch kennenzulernen, euch als Bad Nauheimer Stadtmission. Es ist ein bisschen angeklungen schon und ich fand den Text, den du vorgelesen hast vorhin, richtig schön. Das war schon wie so ein bisschen ein Vorgeschmack auf den Predigttext heute. Ich habe meinen Drücker vergessen, den hole ich mal gerade noch. Ich habe euch ein paar Schlagzeilen von vor 2 Wochen mitgebracht, die erstmal gar nicht so schön klingen eigentlich. Wenn sich diese beiden Männer treffen, dann wird es mir ganz mulmig zumute. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Einer von beiden ist nicht ganz unerheblich daran beteiligt, dass es ziemlich unruhig ist seit 1-2 Jahren in Europa. Dann hat sich der Tod dieser jungen Frau gejährt, woraufhin im Iran richtig heftig Menschenrechtsproteste entstanden sind und die auch immer noch andauern. Und wir haben das hier leider auch immer öfters zu lesen in den Nachrichten. Entweder weil Erdbeben sind oder weil aufgrund des sich verändernden Klimas einfach immer mehr Naturkatastrophen passieren. Wir leben in einer Zeit, die ist ziemlich geprägt von Krisen. Und vielleicht waren alle Zeiten immer irgendwie geprägt von Krisen, aber ich habe so im Moment das Gefühl, so die letzten 1-2 Jahre, das rutscht uns immer näher. Oder ja, es ist ein Gefühl, ob das jetzt so ist, weiß ich nicht. Und dann gibt es aber auch eine Generation, die aufsteht. Vor einer Woche gut waren wieder die Freitagsdemonstrationen von Fridays for Future, eine Generation, die aufsteht und sagt, liebe Politik, ihr müsst was ändern. Und ich denke manchmal, hey, danke, dass ihr das macht, weil ihr tragt so eine Hoffnung in euch, die Hoffnung, die, ja, wo es mir schwerfällt, die in mir hochzuhalten oder wach zu halten. Denn was machen solche Nachrichten mit uns? Ja, wo irgendwie Machthaber ihr Unwesen treiben und Klimakatastrophen immer mehr werden, wo Menschen für ihre Rechte aufstehen müssen. Manchmal überfordert es mich und dann resigniere ich innerlich so, weil ich denke, oh, die Sache ist eh viel zu groß für mich und dann ich kann ja auch gar nichts dagegen tun, ich als kleine Linda in dieser Welt so. Oder manchmal habe ich irgendwie auch nur so ein müdes Lächeln, ja, okay, noch so eine Nachricht, okay, gut, dann gesellt die sich zu den anderen Nachrichten dazu. Und ich finde, bei all diesen Schlagzeilen ist der Bibeltext, ja, der mir so zugeflogen kam, irgendwie, der wirkt da schon fast ein bisschen zynisch. Ich nehme uns mal mit hinein. Und zwar, es steht in 5. Mose 8, die Verse 7 bis 10. Denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, ein Land, darin Bäche und Quellen sind und Wasser in der Tiefe, die aus den Bergen und in den Auen fließen, ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen, ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt, ein Land, wo du Brot genug zu essen hast, wo dir nichts mangelt, ein Land, in dessen Stein Eisen ist, wo du Kupfererz aus den Bergen haust. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Jetzt kann man diesen Text vor verschiedenen Hintergründen lesen. ja, vor dem Hintergrund dieser Nachricht, dann denkt man, okay, ja, so klingt der Text nicht und so sieht unsere Welt gar nicht aus. Vielleicht auch vor dem Hintergrund deines eigenen Lebens. Es gibt zwei Perspektiven. Das eine ist, wo du sagst, ja, auch in meinem Leben sieht es eigentlich ein bisschen aus wie in diesen Schlagzeilen. Irgendwie macht mein Leben auch solche Schlagzeilen, nur halt so in meinem privaten Umfeld. Oder, ach nö, eigentlich geht es mir doch ganz gut. Ich weiß gar nicht, warum ich diesen Text jetzt brauche, warum ich da so eine Perspektive brauche. Mein Leben hat doch schon alles Schöne, was es so geben kann. Ich habe ein Haus, ich habe ein Auto, ich habe eine gesunde Familie, kein Streit, ich bin gesund, was auch immer. Geh im Geist mal so dein Leben durch und was macht dann so ein Text mit dir, der so ein gutes Land aufzeichnet? Ein Land, ja, das Gutes an Qualität, an Vielfalt, an Schönheit, an Nutzen, ja, einfach gut. Gut, wie es im engsten Sinne der Definition ist. Lass uns mal genauer in diesen Text hineingucken, denn es sind sehr viele Bilder enthalten. Und wenn die Bibel Bilder benutzt, dann ist es nicht irgendwie willkürlich, sondern steckt da immer was dahinter. Als erstes ist hier von Wasser die Rede. Und in der Bibel ist Wasser immer das Symbol für Leben. Also in diesem Land ist Leben. Der Mensch selber besteht zu ungefähr 60% aus Wasser. Ich weiß nicht, ob Biologen unter uns anwesend sind. Und dieses Wasser muss halt immer nachgeliefert werden. Und je nach, ich sag mal, Fitness, nach Körpergröße ist das unterschiedlich. Und auch, dass hier von Bergen die Rede ist, ist auch nicht zufällig, denn das Wasser, was oben am Berg entspringt, das ist am klarsten. Und dieses Wasser fließt runter in Bächen und in Flüssen. Und ich habe mir noch mal so ein bisschen Gedanken gemacht, das sind fließende Gewässer. Und in fließenden Gewässern ist das Wasser sauberer, als wenn das in irgendeinem Tümpel oder einem See ist, in stehenden Gewässern. Und ich habe mir gedacht, eigentlich was für ein griffiges Bild für Gemeinde oder für den eigenen Glauben. Wenn wir als Gemeinde oder wenn ich in meinem Glauben stehen bleibe, dann wird es irgendwann abgestanden. Dann hat es irgendwie keinen Anreiz für Menschen in meinem Umfeld. Wenn ich aber mich dazu entscheide, ja, in Bewegung zu bleiben, wo ich immer wieder durchgereinigt werde, wo ich mich immer wieder korrigieren lasse, wo ich meinen Horizont erweitern will, hey, da ist frisches Wasser. Das Wasser, was von oben runter fließt, bleibt sauber. Wasser als Lebensgrundlage. In diesem Land wächst Getreide. Und da musste ich schmunzeln. Ich weiß nicht, ob ihr es noch präsent habt. Als der Krieg in der Ukraine losging, war Weizen so medienpräsent wie, glaube ich, noch nie in dieser Menschheitsgeschichte. Ja, aber warum? Weil Weizen ist einfach ein vielseitig einsetzbares Lebensmittel, wo dann Brot gebacken werden kann als Lebensgrundlage. Ein Land, in dem wir versorgt werden, in dem wir Nahrung finden. Weinstöcke, jetzt war ich zu schnell. Weinstöcke und Feigenbäume. Ein Sinnbild für Wohlstand und Frieden. Hey, und wer sehnt sich nicht danach, nach Wohlstand und Frieden? Beides, sowohl der Wein als auch die Feigen, hatten einfach eine große wirtschaftliche Bedeutung für Israel. Ja, das Klima war so, die Vegetation, die war so, dass es dort gut wachsen konnte. Und ich finde, das gewinnt nochmal richtig an Bedeutung, wenn man mal vorspult ins Neue Testament und Jesus von sich selber sagt, er ist der Weinstock und er uns als die Reben bezeichnet. Und es ist wie, als ob Jesus sagen würde, hey, wenn ihr als Reben in mir dem Weinstock bleibt, dann ist es, dass Jesus sagt, hey, ich will eurem Leben Frieden geben. Ich finde die Granatäpfel, das fand ich auch nochmal spannend, die haben in der Bedeutung her geht es da um Schönheit. Die Priester, die hatten Granatäpfel auf ihren Gewändern. Salomo hat in seinem Tempel Granatapfel-Ornamente überall ja, zum Schmuck hingehängt oder einritzen lassen. Ich weiß nicht genau, wie das dann aussah. Auch im Hohelied der Liebe ist der Granatapfel so ein Sinnbild für Schönheit und Perfektion. Und Johannes Hartl zitiert in seinem Buch Eden Culture die Architektin Anna Philipp. Und dort sagt sie, Schönheit ist ein Ort, den man nicht mehr verlassen möchte. Schönheit ist ein Ort, den man nicht mehr verlassen möchte. Es war ziemlich schwierig, eine schöne und auch günstige Wohnung in Friedberg zu finden. Vielleicht könnt ihr euch das in etwa vorstellen. Und ich habe, als ich in Schwäbisch Hall gewohnt habe, eigentlich ziemlich schön gewohnt. Und was ich vor allem hatte, ich hatte einen Balkon und dann war dahinter so ein paar Reihenhäuser. Und dann hat man in der Nähe, auf der Grundschule, auf dem Schulhof, immer die Kinder spielen hören. Das war eigentlich sehr schön. Und ich hatte vor allem auch einen Spazierweg. Ich bin immer mittags, oder mache ich heute noch, so eine halbe Stunde laufen gegangen. Und als ich immer so meine Runde gelaufen bin und ich mit Gott im Gespräch war, habe ich gesagt, pass auf Gott, ich hätte sowas gerne wieder. Ich hätte gerne wieder so eine Runde, wo ich laufen gehen kann, wo ich schön laufen gehen kann, wo so ein paar Bäume stehen. Und in Schwäbisch Hall war es so, diese Runde, die ich gelaufen bin, ich habe überall entweder die Straße gesehen und gehört oder es war irgendwo eine Häuserreihe. Also ich hatte nie irgendwie den Blick mal so ins... nur in die Natur rein, ja. Ich hatte immer irgendwo Autos oder Häuser vor der Nase. Und dann finde ich diese Wohnung in Friedberg und ich sehe und oder erlebe nochmal, dass, ich sag mal, Schönheit wirklich eine Relevanz hat für mein Leben. Denn ich habe jetzt einen Balkon, wo ich nicht auf irgendwelche schönen Hintergärten gucke, sondern ich sehe wirklich ins Grün. Da ist eine Baumreihe vor meinem Garten und dahinter ist nur Feld. Und auch die Strecke, ich weiß nicht, ich meine, ich habe neulich einen Satz gehört, das Schöne an Gießen ist Marburg und vielleicht ist auch ein bisschen, vielleicht ist auch so ein bisschen das Schöne an Friedberg-Bad Nauheim, aber es gibt auch in Friedberg eine schöne Strecke zum Laufen an der Usa entlang, und wo ich keine Häuser oder Autos sehe und höre. Und ich merke so, ja, Schönheit hat dann einfach mehr Relevanz manchmal im Leben, als wir denken. Und es ist immer schöner, auf Bäume als auf einen Plattenbau zu gucken. Das muss man halt auch sagen. Das als kleiner Exkurs zum Granatapfel. Olivenbäume, der König unter den Bäumen. Super stabiles Holz, super Baumaterial. Und klar, die Oliven selber sind ja schon Nahrungsmittel, aber aus denen wurde ja auch Öl und Medizin hergestellt. Ja? Und Öl, was für Krönungen oder für Salbungen verwendet wurde. Ja, irgendwie, wo Könige und Priester in ihr Amt eingesetzt wurden. Wenn dieses Öl auch als Medizin hergestellt wurde oder verwendet wurde, dann ist es, als ob Gott sagt, hey, in diesem Land ist Stärke. Da ist keine Schwachheit oder kein, oh, wir mühen uns ab, und sondern hey, da ist Stärke in diesem Land. Honig, eine Delikatesse, kommt in der Verheißung vor, die Gott dem Volk Israel gibt. Ich werde euch in ein Land führen, in dem Milch und Honig fließt. Einfach nochmal, Gott bestätigt hier seine Verheißung für das Land. Und zum Schluss Eisen und Kupfer, Metalle. Ich habe damals im Abitur Chemie, sobald es ging, abgewählt, weil mit den Naturwissenschaften, das ist jetzt so gar nicht mein Ding. Aber wenn man der großen Internet-Enzyklopädie glaubt, dann ist Eisen reaktionsfreudig und Kupfer ein guter Wärmeleiter. Und auch da habe ich wieder gedacht, ist das nicht schön, wenn das so eine Beschreibung ist, die auf uns persönlich zutrifft, wenn wir reaktionsfreudig sind, wenn wir Menschen nicht im Regen stehen lassen, wenn wir verfügbar sind, ansprechbar sind und Reaktion zeigen, wenn wir Wärmeleiter sind, wenn Menschen in unserer Gegenwart Wärme verspüren, wenn Menschen gerne zu uns kommen, weil sie merken, hey, hier ist wirklich Annahme und ich werde hier gesehen. Dieses Land, das Gott den Ägyptern gibt, hat alles, was es braucht. Gott hat alles hineingelegt. Und am Ende dieses Abschnitts, den ich jetzt vorhin vorgelesen habe, es folgt gleich noch ein zweiter, sagt Gott: Deswegen sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Und ich glaube, das ist wirklich die einzig angemessene Haltung, die wir dazu einnehmen können. Denn wir wissen, woher unsere Hoffnung kommt und wem unser Dank gehört. Und nochmal die Frage, wenn du so dein Leben durchgehst, was macht denn die Beschreibung von diesem guten Land mit dir? Oder wenn du in die Welt guckst, denkst du, ja, okay, das weckt tatsächlich sowas wie Hoffnung in mir? Oder sagst du, nee, das hat sowas gar nichts mit meiner Realität zu tun und ich finde diesen Text eigentlich ziemlich zynisch? An der Stelle ist es gut zu wissen, in welcher Situation oder zu welcher Zeit dieser Text geschrieben wurde. Und zwar hatte Israel gerade 40 Jahre Wüstenwanderung hinter sich, eine ziemlich lange Zeit. Sie waren ganz in der Nähe des verheißenen Landes. Es war schon ein Teil im Osten des Jordans eingenommen, aber der größte Kraftakt, der stand ihnen noch bevor. Und auch Mose war kurz davor, seinen Posten als Anführer des Volkes an seinen Nachfolger Josua abzugeben. Es ist irgendwie, als ob das Land, das Volk Israel so dazwischen stünde, so zwischen diesem schon, aber noch nicht. Ja, die Verheißung zu dem Land ist schon da, aber es ist eben noch nicht eingenommen. Und irgendwie sind wir ja auch oft in so einem Dazwischen. Irgendwie ist es schon angelegt, aber es ist noch nicht vollendet. Und was ist, wenn in diesem Dazwischensein uns die Krise manchmal näher vorkommt als die Hoffnung? Lasst uns mal in den zweiten Teil des Textes gucken, den ich mitgebracht habe, die Verse 11 bis 18. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, sodass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, dein Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft und dich geleitet hat durch die große und furchtbare Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser war, und ließ dir Wasser aus dem harten Felsen hervorgehen und speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben, auf dass er dich demütige und versuchte, damit er dir hernach wohltäte. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen: Meine Kräfte und meiner Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Sondern gedenke an den Herrn, dein Gott, denn er ist, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das er hielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Und dann merken wir, der Ton wird ein bisschen anders. Israel kennt Krise, denn erstens, sie wissen, wie es ist, in der Knechtschaft zu sein, in der Sklaverei von Ägypten. Da waren sie irgendwas zwischen 250 und 400 Jahren. Ich weiß nicht, ob ihr da mehr wisst. Das ist so die Zeitspanne, von der man ausgeht. Es ist beides ziemlich lang. Und viele von den Israeliten sind ja schon in der Gefangenschaft geboren und wieder gestorben. Und alle, die mit Mose ausgewandert sind, sind auf jeden Fall in der Gefangenschaft geboren und haben wahrscheinlich Tag für Tag gehofft, dass das irgendwann ein Ende nehmen darf. Und dann kam der Zeitpunkt und endlich durfte das Volk Israel auswandern und dachten, yay, wir haben die Verheißung von dem Land, in dem Milch und Honig fließen und wir sind auf dem Weg und da vorne sehen wir schon am Horizont das Land und yay, jetzt wird endlich alles anders und wow, voll cool. Und dann kommt die nächste Krise. 40 Jahre Wüstenwanderung. Oh yeah, richtig gut. Und warum ist das passiert? In einem Satz heißt es hier: Hüte dich davor. Wo ist mein Satz? Nicht mein Satz da, okay. Hüte dich davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen. Denn das ist es, was Israel getan hat. Sie haben vergessen, wer ihr Gott war, wer sie aus der Knechtschaft befreit hat, wer sie aus der Gefangenschaft befreit hat. Was ist jetzt aus der Hoffnung geworden? Ja? Gott hat sie in dieser Wüstenzeit versorgt. Er hat sie in der Wüste versorgt, hat ihnen Wasser und Brot gegeben. Aber was sagt uns das jetzt? Dass Gott uns nur durch Krisen zeigen kann, dass er versorgt, dass er da ist? Nein, aber er wird sich in Krisenzeiten. Sagt uns dieser Text, dass die Hoffnung doch umsonst ist, weil wir sowieso immer in die nächste Krise schlittern? Nein, denn die Verheißung steht. Die Verheißung stand für das Land Israel und die Verheißung steht uns. Und Gott lacht uns nicht zynisch mit so einem Text ins Gesicht und sagt, na gut, dann sieh mal zu, wie du klarkommst. Gott ist nicht in irgendwelchen anderen Realitäten oder Wirklichkeiten unterwegs als wir. Er ist mit uns, er kennt unsere persönliche Lage, er kennt die politische Lage, die wirtschaftliche, die menschenrechtliche Lage auf diesem Planeten. Er weiß es. Er war mit dem Volk in Ägypten, er hat sie dort rausgeholt und er ist mit diesem Volk auch im neuen Land gelandet. Und diese Befreiung von Israel und diese Rettung, das Coole ist, die beschränkt sich nicht auf Israel, sondern diese Befreiung und diese Hoffnung gibt es heute für alle Menschen zu allen Zeiten. Und zwar durch Jesus Christus, Gottes Sohn, der sich selbst all diesen furchtbaren, furchtsamen Dingen ausgesetzt hat. Der selber durch die Wüste gegangen ist. Und er hat diesen Dingen, die uns an den Kragen wollen, die Grenze gezeigt. Indem er für uns am Kreuz gestorben ist. Und ein für alle Mal die Hoffnung für uns festgemacht hat. Und diese Hoffnung geht über dieses irdische Leben hinaus. Ihr werdet von mir nicht das Versprechen kommen, dass alles super ist. Und ich glaube, das muss ich vielen von euch auch nicht sagen. Aber hey, wie blöd wäre das, wenn dieses irdische Leben manchmal alles wäre und wir darüber hinaus keine Hoffnung hätten. Dieses Leben wird nämlich seine Negativschlagzeilen machen, immer wieder. Und das Traurige ist, dass viele Menschen bei all dem keine Hoffnung haben, weil sie nicht wissen, dass es diese Hoffnung durch Jesus gibt. Und das ist unser Auftrag. Hier kommen wir ins Spiel, dass nämlich Menschen von dieser Hoffnung erfahren. Das ist unsere Aufgabe ganz persönlich, wir als Menschen, die auf diese Welt gestellt sind, das ist aber auch unsere Aufgabe als Gemeinde. Das ist die Aufgabe der Stadtmission Bad Nauheim, dass diese Menschen Hoffnung kriegen. Tragt sie raus, denn wer macht es denn sonst, wenn wir es nicht tun? Und da ist unser Bild. Hoffnung für die Menschen in Bad Nauheim. Denn Menschen müssen von Jesus hören. Gerade in dieser Zeit, wo die Realität uns echt zu schaffen machen kann. Aber die Frage dabei ist, hast denn du diese Hoffnung beim Blick in die Nachrichten, beim Blick in deine Nachbarschaft, beim Blick in deine Familie? Diese Hoffnung auf ein Leben in diesem guten Land, die ist schwarz auf weiß, haben wir die. Die ist gesetzt. Die gilt. Es ist noch nicht alles vollendet auf dieser Erde, aber sie gilt. Und falls du zu denen gehörst, die sagen, oh, mir geht's doch eigentlich gut und was brauche ich denn irgendwie eine Hoffnung, mein Leben läuft doch, dann will ich dir auch nochmal Vers 18 mitgeben. Gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das er hielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Natürlich wünsche ich uns auch finanziellen Reichtum und materiellen und körperliche Gesundheit, natürlich. Aber wenn es dabei bleibt, wird es am Ende trotzdem düster aussehen. Deswegen wünsche ich mir auch ein Reichtum an Hoffnung, an Perspektive, an Leben, in Frieden, in Schönheit und in Stärke. Amen. Ich bete kurz mit uns. Jesus, ich danke dir, dass du diese Hoffnung und diese Perspektive für uns hast. in allem, was um uns herum weht und was uns nahe kommen will, was uns irgendwie die Dunkelheit eintreibt und die Hoffnung austreiben will. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du dich als der in unserem Leben erweist, der da drüber steht, der stärker ist und auf den wir uns stützen können. Jesus, ich danke dir, dass du unser Fels bist, dass du derjenige bist, der die Stärke ist und der die Befreiung und die Hoffnung hat und dass das nicht, dass das keine leeren Worte sind oder nicht irgendwas, was uns zynisch ins Gesicht lacht, sondern dass das steht. Und ich möchte dich bitten, dass wir diese Spannung aushalten zwischen diesem, es ist schon verheißen, aber wir sehen es oder erleben es oft noch nicht. Amen.